Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
So Marc, du siehst ja das Ganze als großes Experiment. Und mich würde jetzt interessieren, was du Leuten sagen würdest, die das auch als Experiment sehen, aber eher als Gesellschaftsexperiment. Also wie weit kann man Leute einschränken, ohne dass sie was machen?
Das weiß ich nicht. Das werden wir ja sehen, ab wann die Leute was machen. Ich meine, was sollen sie denn machen? Wie meinst du die Frage? Ich verstehe die Frage, glaube ich.
Ach so, nein, weil du sagst, es ist ein großes Experiment und ich habe verstanden, dass du das aus naturwissenschaftlicher Sicht
genau,
siehst. Ja,
das
genau,
richtig,
weil
ja.
Du beschäftigst dich ja auch lieber mit der Hardware als mit der Software. Ne?
Ja, genau.
Aber manche Leute sagen ja auch, oder ich lese es in den Kommentaren zumindest zum Teil, ja, das ist ein Gesellschaftsexperiment, wie weit man gehen kann. Und gar nicht so sehr, dass es naturwissenschaftlich ist.
Mit was denn gehen kann? Also ich meine, meinst du jetzt die
Ja, zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen oder auch, wobei die ja noch zum Teil nachvollziehbar sind, aber zum Beispiel, dass jetzt in Brandenburg wird ab Donnerstag werden auch Strafen eingeführt, also Bußgelder, obwohl, zumindest meiner Beobachtung nach, ganz bescheiden, die Leute sich ja weitestgehend auch daran halten, aber es wird trotzdem nochmal eine Schippe draufgelegt sozusagen.
Naja, du hast es ja selber gesagt, weitestgehend heißt ja, dass die Leute sich eben nicht hinreichend daran halten, sonst würden sie sich ja vollständig daran halten. Ich meine, die Verbreitung ist halt relativ schnell. Es gibt ja Erkrankungen, wo eine erkrankte Person eine andere ansteckt. Und leider ist es bei Corona ja so, also unter uns Naturwissenschaftlern, Naturwissenschaftlerinnen gilt das ja als das Chamäleon-Virus sozusagen, weil du ja häufig nur meinetwegen bei älteren Leuten Enge in der Brust haben kannst oder auch bei Jüngeren eben nicht dieses starke Husten. Schlappheit und Ermattung hast du eh, aber ich meine, Leute, die zu Hause hocken, die können auch aus anderen Gründen schlapp und ermattet sein. Und deswegen kannst du halt nicht sagen, ja, wenn sich Leute weitestgehend dran halten, ist es gut, weil einer oder ein Nee steckt drei andere Leute an. Den Rest kann man sich auf Kästchenpapier aufmalen, was dann passiert, wenn sich pro Minute, pro Stunde, pro Tag, pro Woche das vervielfältigt. Also insofern, wenn es ohne Strafen nicht geht, das ist wie bei Kindern, dann muss sie halt was einfallen lassen. Die Kinder setzen halt auf die stille Treppe, wenn es nicht mit Einsicht funktioniert. Und Erwachsene müssen dann halt einen Geldbetrag bezahlen, weil es für die keine stille Treppe gibt. Also insofern sehe ich da jetzt im Sozialbereich wenig Experimentelles, außer dass wir uns halt gerade fragen, wie gehen die Leute zu Hause miteinander um? Zum Beispiel mit diesem Homeschooling, wenn du sehr schwer erziehbare Kinder zum Beispiel hast oder selber keine Ahnung von Erziehung und Lehre hast, was mache ich dann mit meinen Kindern, wenn ich die zu Hause unterrichten soll? Aber das sind jetzt Spezialfragen, ne?
Und aus deiner Sicht, was interessiert dich besonders an diesem, ich sag's jetzt mal, Experiment? Was sind deine Erkenntnisse, die du vielleicht für dich persönlich oder auch für deine Arbeit irgendwie, auf die du gespannt bist, sagen wir es mal so?
Ja, also erstens, wie machen wir es beim nächsten Mal? Ich meine, dadurch, solange die Menschen Tierprodukte verwenden, wird das ja immer wieder passieren. Und man hat gesehen, mal geht es, sagen wir mal, für den normalen Menschen, der jetzt nicht in der Landwirtschaft arbeitet oder so, vergleichsweise glimpflich aus. Also zum Beispiel bei Erkrankungen, die jetzt hauptsächlich Hühner und Schweine und sowas betreffen, da sagt sich der gemütliche Mensch dann halt, ja gut, dann wird es ein bisschen teurer oder ist mir egal, geht schon wieder vorbei, ohne an die ganzen Landwirtinnen und Landwirte zu denken. Also insofern, da werden wir sehen, dieses Mal, wie wir mit etwas, was jetzt mal sehr krass auf den Menschen übergesprungen ist, umgehen können nächstes Mal. Und das ist sozusagen der Übungsfall. Es kann ja auch passieren, dass durch die Verbindung mit Fledermäusen, Hühnern, diesen Pangolins, diesen Schuppentieren und so weiter und vielen anderen Tieren, das nächste Mal der Erreger vielleicht noch ansteckender ist. Und dann wissen wir jetzt schon, welche Maßnahmen machbar sind, auch wirtschaftlich. Ne? Ich meine, das muss ja auch wirtschaftlich tragbar sein. Ich habe heute an alle meine Freunde und Freundinnen in armen Ländern E-Mails geschrieben, also in den Philippinen, in Kolumbien und in Vietnam hauptsächlich und in Peru, und habe die mal gefragt, wie es da vor Ort eigentlich aussieht, weil darüber machen sich im Moment die Deutschen relativ wenig Gedanken eigentlich. Und da mal sehen, was da an Rückmeldungen kommt. Die haben ja das wirtschaftliche Problem viel stärker. Also das ist das eine. Und das andere ist das Kommunikationsexperiment. Wir machen jetzt ja seit 2 Wochen, beantworten wir nur Fragen, die die Leute gestellt haben. Also nicht irgendwas, sondern ausdrücklich das, was reinkommt. Das gruppieren wir so ein bisschen, aber nehmen da wenig Einfluss. Und das finde ich das zweite Experiment. Wie sehr wird sich das dann durchhalten? Also wie sehr werden die Leute raffen, dass sie sich nicht mehr ins Gesicht fassen sollen, auch ohne Masken? Wie sehr werden sie sich die Masken nähen? Und dann aber auch waschen oder dreien Masken nähen, sodass man immer eine waschen kann. Die Viren kannst du ja rauswaschen. Wie sehr werden sie einsehen, dass man sich halt die Hände und Oberflächen auch im Zug, die Tische und so weiter einfach mal schnell desinfizieren kann? Das ist kein Zauberwerk und das kostet auch nichts.
Und sollte man auch nicht erst seit jetzt machen, ne? Also ich weiß, in Flugzeugen zum Beispiel, ich wisch das auch immer mit Desinfektionsmitteln ab.
Ja, genau, ich mach seit Jahren. Seit Jahren werde ich auch öffentlich in Talkshows und so immer ausgelacht als der Freak, der immer alles desinfiziert. Und jetzt ist es halt normal geworden innerhalb von wenigen Wochen. Also das ist das Zweite. Also funktioniert eigentlich der Überschlag von, ich habe eine Frage, die Wissenschaftler antworten und Wissenschaftlerinnen, nehme ich das jetzt auch in mein Leben nach der Pandemie auf? Also das sind so die zwei Experimente, die mich am meisten interessieren.
Es ist ja noch schwer, mittlerweile nicht mehr ganz so schwer, aber trotzdem mit Daten und Zahlen zu arbeiten. Also es hängt davon ab, woher kommt die Prognose. Ich meine, du hast dich damit auch auseinandergesetzt. Und auch du hast gesagt, dass wir erstmal eigentlich 2 Wochen abwarten müssten. Das wäre jetzt am Ende dieser Woche ungefähr. Ja. Warum wäre deiner Ansicht nach es trotzdem ein Spiel mit dem Feuer gewesen, wenn die Datenlage ja eigentlich zunächst doch noch so schwach war?
Die war nicht schwach, die Datenlage. Also es gab ja schon vorher diese pandemischen oder epidemischen oder halt auch ganz stark örtlich begrenzten Ausbrüche von irgendwas. Das hat die Menschen halt nur nicht so stark interessiert, weil sie wie gesagt haben, ist mir doch egal, das wird schon irgendwie gelöst werden, das sitze ich aus, notfalls kostet dann halt irgendwie die Eier oder das Fleisch mehr Geld und so. Also das gab's alles schon. Nein, es ging jetzt hier vor allen Dingen um 2 Sachen. Also erstens können wir Tests entwickeln, die Menschen, die bereits die Corona-Infektion hatten, die also immun sind, wo wir das nachweisen können. Das steht jetzt noch nicht. Also das wird noch ein klein bisschen dauern. Ist aber gut, dass man die Zeit hatte, um das zu testen, weil sonst weißt du ja nicht, wie viele Leute schon immun sind und wie man dann eventuell die Ausgangsbeschränkungen lockern kann und für wen und so. Dann das Zweite ist natürlich, wie ansteckend ist der Erreger wirklich? Und da haben wir jetzt eben gerade gelernt, dass er so chamäleonartig ist und wir die genaue Ansteckungsrate am Anfang überhaupt nicht wissen konnten, weil die Erscheinungen eben bei vielen Menschen gar nicht so aufgetreten sind, wie wir das kannten. Und dann ist natürlich jetzt die dritte Frage, die man auch abwarten musste, wie viele Leute stecken sich jetzt in Altenheimen und so weiter an? Also welche Hygienemaßnahmen sind bei der gefährdetsten Gruppe von allen sehr, sehr wichtig? Und bei den Leuten, die sich bei mir hauptsächlich melden, die ich auf meiner Seite auch habe, virusonline.de, Menschen, die halt jünger sind und in der Mitte des Lebens stehen, wie man das immer so sagt, und die halt auch große Angst haben, weil die halt eine Herzklappe haben, Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen, eine Körperbehinderung, wo sie nicht atmen können und wo das also sehr schnell auf die Lunge schlägt, wenn dann halt sowieso die Beatmung nicht sehr gut ist. Und die Daten mussten halt erstmal gesammelt werden, aber schlecht war die Datenlage nicht, sondern es war einfach so, wir möchten, sagen wir mal, sehr genaue Daten haben, aber gut oder schlecht spielt keine Rolle, weil du hast die Daten, die du hast. Das ist wie am Tatort. Am Tatort ist es, wie es ist. Du gehst auch nicht hin und sagst, oh, das ist aber ein schlechter Tatort, sondern du sagst, der Tatort ist halt so, wie ich damit jetzt arbeiten muss. Ich richte mich nach dem, was da ist und ich bewerte das nicht und sage, es ist gut oder schlecht oder so.
Jetzt nach 2 Wochen oder bald sind ja 2 Wochen rum, was ist, weil du sagst, die Datenlage war nicht schlecht, sie war einfach so, wie sie war, aber natürlich kann man immer noch präziser werden. Auf was wartest du oder was erhoffst du dir nach diesen 2 Wochen, was vielleicht noch rauskommt, was dir vielleicht auch helfen würde, die Sache noch anders oder wie auch immer einzuschätzen?
Ja, überhaupt einzuschätzen, ist ja egal wie, überhaupt, sagen wir mal, sauberer einzuschätzen. Ne? Ja, genau. Also erstens, wie viele Menschen haben die Erkrankung bereits durchlebt, ohne es zu merken?
Antikörpertest, ist da das Stichwort dafür?
Genau. Mhm. Wie viele Menschen in Altersheimen sind wirklich bedroht dadurch, dass die Pflegerinnen und Pfleger in der eigenen Wahrnehmung manchmal nicht genug Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, Masken oder so haben? Also kann man das auch anders lösen? Nämlich zum Beispiel durch das Besprühen von Masken mit Ethanol, was ja Viren eigentlich tötet. Funktioniert das überhaupt oder funktioniert das nicht? Ich meine, diese, sagen wir mal, nicht ganz so tollen Maßnahmen, die werden ja jetzt überall ergriffen, weil es nicht anders geht. Oder Krankenschwestern und Krankenpfleger, die sagen, wir haben zu Hause auch eine Familie. Wie oft schlägt denn da eigentlich überhaupt irgendwas über? Oder reicht es schon, wenn man sich vor der Tür die Schuhe auszieht, wenn man sich Schutzkleidung im Krankenhaus, im Pflegeheim und so weiter anzieht? Also diese Sachen, die finde ich interessant. Und natürlich dann auch, wie stark wird die der Anstieg der Ansteckungen, wie stark wird der runtergedrückt durch diese Ausgangsbeschränkungen. Aber nochmal, da gibt es sehr wohl Informationen schon zu, sondern es geht jetzt nur darum, wie ist das bei diesem Corona-Erreger, weil der nächste Corona-Erreger, der auf jeden Fall kommt und der halt anders aussehen wird, da möchten wir einfach schnell gute Maßnahmen haben. Und auch das nochmal, es muss immer auch wirtschaftlich irgendwie abpufferbar sein. Man hat das ja gesehen, die Server sind in Berlin zum Beispiel sofort zusammengebrochen, als die Soforthilfe angeboten wurde. Und das hat schon seinen Grund, ne? Dass das so war. Und das wird jetzt nach dieser Corona-Erkrankung erstmals möglich sein. Wir haben weltweite Daten, wir haben Echtzeitdaten, wir haben die Antikörperdaten, wir haben die wirtschaftlichen Daten. Das ist im Grunde genommen experimentell, ist das das Beste, was passieren konnte, für den nächsten Fall, der deutlich ernster werden wird, wenn nämlich zum Beispiel gleichzeitig noch eine Flut, eine Dürre, eine Wirtschaftskatastrophe oder sonst was gleichzeitig stattfindet. Das wird ja kommen. Und deswegen können wir uns jetzt vernünftig vorbereiten.
In deinem ersten Corona-Video, da warst du selber auch noch draußen unterwegs. Also ich glaube, es war auf einer Wiese, soweit ich mich
erinnere. In Berlin Mitte, genau, vor dem Berliner Dom auf der Wiese.
Genau. Ah ja, genau. Also du warst draußen, meiner Ansicht nach noch ganz entspannt. Hat sich eigentlich deine persönliche Meinung auch über die Wochen, über die Tage hinweg bezüglich des Virus auch geändert oder angepasst? Wie war da deine persönliche Entwicklung dazu?
Nee, also ich muss sagen, meine Frau ist sehr so aspergerisch und wenn die etwas sachlich erkannt hat, dann macht sie das auch, egal ob das anderen gefällt oder nicht. Und ich bin auch ein bisschen so, vielleicht nicht ganz so extrem. Das heißt, wir haben immer sofort Abstand gehalten oder bestenfalls mal für ein Selfie jetzt ganz kurz sind wir dann vielleicht auf 30 Zentimeter rangegangen mit ein paar Leuten. Aber wir haben immer sehr streng auf den Abstand gehalten. Wir haben schon immer die Oberflächen desinfiziert und unsere Hände, also schon immer, also seit Jahren. Und ich denke nach wie vor, dass wenn die Menschen wirklich, sagen wir mal 2 Meter, ja, dann sind wir auf der sicheren Seite, von mir aus auch mit einem Maßstab gemessen, egal wie lächerlich das wirkt, damit man sich das mal vorstellen kann. Manche Leute haben ja nicht so eine räumliche Vorstellung. Dann kann man sich das mal schnell zu Hause üben, wie viel 2 Meter sind, wie viele Schritte das sind und sich dann aus dem Weg gehen. Aber ich habe gemerkt, dass die Sachkenntnisse der Menschen häufig nicht vorhanden sind. Und deswegen haben wir halt diese Videoserie gemacht. Und also ich denke, dass das Abstandhalten, so wie das auch alle Virologen und Virologinnen und Epidemiologinnen und Epidemiologen immer gesagt haben, am Ende der Kunstgriff sein wird. Vielleicht halt eben, wie das viele Leute in asiatischen Ländern auch machen, das Masken tragen. Nur man muss halt regelmäßig waschen. Das finde ich auch noch wichtig. Nur da werden wir halt Probleme mit dem Vermummungsgesetz natürlich, also mit dem Vermummungsverbot genauer gesagt bekommen. Aber ich bin in asiatischen Ländern oft genug unterwegs. Ich war ja auch während SARS, was ja auch eine Corona-Erkrankung ist, in China. Ich habe das miterlebt. Da haben dann halt sehr viele Leute Masken getragen und waren ganz entspannt. Die haben genau wie ich gesagt, ey, wenn das jetzt das Schlimmste ist, dann hast du noch nichts Schlimmes erlebt, mein Freund. Und genauso sehe ich das auch. Also man kann da schon was gegen tun.
Jetzt als mikrobiologischer Forensiker, können Viren auch in toten Menschen überleben und so quasi weitere Menschen infizieren?
Ja, also da gibt es Experimente von SARS aus China zu, was ja jetzt schon, ja, das ist ja über 15 Jahre her. Da hat man halt Erde sterilisiert, weil eigentlich hast du sehr viele Lebewesen in der Erde. Ich kann ja mal sagen, ungefähr wie viele. Also wenn man ein Löffelchen nimmt, Teelöffel Erde oder Esslöffel, normale Garten-, Friedhofserde, also gesunde, normale Erde. Achtung, da sind mehr Lebewesen drin, lebende Lebewesen, als Menschen auf der Erde leben. Also da ist richtig was los. Das heißt, so ein durchschnittlicher Virus, der hat da ziemlich wenig zu melden. Also das ist so, als wenn ich jetzt nach Kairo fahre und dann so, hey, hier bin ich. Und dann so, hä? Interessiert es nicht. Ne? Also, weil da leben halt Millionen von Menschen und so ist das dann auch, wenn der Virus da in der Erde ist oder das Virus oder viele Viren. Diese Viren würden ja über den toten Menschen dann in die Erde gelangen. Darum geht es meistens, wenn die Bestatterinnen und Bestatter mich fragen. Und ich denke mal, das spielt keine Rolle, weil die Viren halt früher oder später sterben. Aber es gibt natürlich auch Erreger, die sich in der Erde halten können. Jetzt muss man aber dazu wissen, Erde ist sowieso total gefährlich. Wenn du nicht gegen Tetanus geimpft bist, dann solltest du nicht in den Wald gehen oder in der Erde spielen. Wer keine Tetanusimpfung hat, geht nicht irgendwo hin, wo Erde ist, weil der wird dann früher oder später sterben an Tetanus. Und so gesehen, das ist jetzt, was diese Coronaviren angeht, nicht eine besonders gefährliche Quelle mit den Leichen. Da würde ich mir eher bei frischen Leichen Gedanken um Hepatitis C oder sowas machen, also Erkrankungen, die sehr schwer heilbar sind im Moment. Weil gegen SARS kannst du dich leicht schützen, indem du es einfach liegen lässt. Also zum, ich sage mal ein Beispiel, die Leichen würde man normalerweise einfrieren und dann würde man in dem Fall sagen, okay, dann frieren wir sie jetzt mal ausnahmsweise nicht ein, sondern lassen sie erstmal kurz bei normaler Temperatur liegen und schützen uns dann mit der Ausrüstung, mit der wir uns sowieso schützen. Zum Beispiel HIV, also dieser Erreger, der AIDS erzeugen kann, das habe ich ja voll miterlebt. Also ich habe ja die, ich habe im Krankenhaus ein Praktikum damals gemacht, da war ich glaube ich noch Schüler, als das richtig losging mit HIV in der mikrobiologischen Abteilung, haben alle gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Also so, der Erreger ist relativ empfindlich. Wir müssen eher aufpassen, dass die Leute sich beim Geschlechtsverkehr schützen. Aber im Krankenhaus kennen wir das Problem. Also da kommen wir schon mit klar.
Und sehe ich das heute auch. Und noch kurz zum Abschluss. Wie empfindest du diese Beschränkungen? Ich weiß, dass du das auch natürlich mit einer gewissen Neugierde betrachtest als Wissenschaftler, absolut nachvollziehbar. Also was sagst du den Leuten, denen dieser Zustand aufs Gemüt schlägt?
Also ich muss sagen, ich sehe unglaublich viele, also für mich jetzt lustig abgründige Sachen. Ich meine, wie oft musste ich Interviews dazu geben, dass Videospiele keine Schulattentäter und Attentäterinnen erzeugen? Es ist durch also Zehntausende von Datensätzen widerlegt, dass Schulattentäter durch Ballerspiele erzeugt werden. Das wäre so schön, ja, dann könnte man die verbieten und dann wachsen nur noch Gänseblümchen und alles riecht nach Rosen. Hier, ne? Also das ist nicht so. Es ist widerlegt. In Wirklichkeit sind die Schulattentäter Leute, die einfach schwer narzisstisch gestört sind und die zusätzlich gerne Ballerspiele spielen, ja. Und dann noch zusätzlich vereinsamen. So, und das finde ich jetzt abstrus. Jetzt auf einmal sagen alle, hey, spielt doch mehr Computerspiele zu Hause, dann seid ihr abgelenkt. Das finde ich einfach total lustig. Also was ich damit sagen will, ist, offenbar wussten ja die Leute, dass Computerspiele nicht so gefährlich sind, denn sonst würden sie es jetzt ja nicht allen raten, sondern es war halt nur wichtig, Tuerei und der Wunsch nach einer einfachen Welt, in der, wenn wir was verbieten, dann gibt es keine Schulattentate mehr, anstatt in die Vorbeugung für die narzisstischen Kinder zu gehen. Was natürlich viel anstrengender und schwieriger ist. Also solche Abgründigkeiten finde ich halt lustig, aber klar kann ich verstehen, dass Menschen das auf den Keks geht, wenn sie nichts zu tun haben. Andererseits, ich denke mal, also ich will jetzt nicht rumklugscheißern, aber habt ihr euren Keller wirklich schon aufgeräumt? Ich meine wirklich, habt ihr wirklich mal alles weggeschmissen, was ihr seit 2 Jahren sowieso nicht angefasst habt? Habt ihr die Bücher wirklich gelesen, von denen ihr behauptet, dass ihr sie gelesen habt? Oder habt ihr nur behauptet, ihr habt sie gelesen? Habt ihr eigentlich schon mal das Beziehungsgespräch geführt, was euch seit 4 Jahren auf der Seele brennt, was sexuell ist? Wie wäre es denn jetzt mal? Überlegt euch doch mal, ob ihr euer Leben ändern wollt, euren Tagesrhythmus. Vielleicht fuckt euch sowieso euer Leben schon, oder also euer Job oder irgendeine Struktur ab. Besprecht es doch mal. Vielleicht kommt man, jetzt habt ihr Zeit dafür, das mal lange zu besprechen und mal auszuprobieren, ob ihr sexuell im Tagesablauf von eurem Job her, von euren Interessen her mal was ändern wollt. Schmeißt doch mal den ganzen Dreck über Bord, der euch sowieso längst ärgert, und macht was draus. Und ich denke da, dass sowas dauert eh ein paar Wochen. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht rumklugscheißern, aber ist es vielleicht mal eine Gelegenheit, aufrichtiger und ehrlicher sich selbst und den anderen gegenüber zu werden. Und so gesehen, ja, ich verstehe, dass das aufs Gemüt schlägt, aber es hat auch keiner gesagt, dass es einfach ist, das Richtige zu tun.
Und ganz zum Schluss, was sagst du den Leuten, die gesamte Situation eher kritisieren und die sagen, ja, ich fühle mich verarscht, ich habe das Gefühl, das stimmt alles nicht, was passiert. Was würdest du diesen Leuten sagen?
Einfach die Zahlen angucken. Lest euch die Zahlen und Daten durch. Es wurden sehr, sehr früh schon Veröffentlichungen auch aus China rausgebracht, natürlich aus den USA sowieso, dann auch aus Deutschland, wo wir eine sehr gute, schon seit, man muss schon fast sagen, seit Jahrhunderten, also oder seit extrem langer Zeit eine sehr, sehr gute virologische Kenntnisquelle haben und Untersuchungsquelle, auch was neu erscheinende Viren angeht. Also der in Berlin arbeitet ja auch der Forscher, der zum Beispiel dahin gereist ist, wo das Rückhaltebecken für Ebola ist und so weiter. Also die Daten sind da, es ist alles offengelegt, die legen da, wie sie es gemacht haben, wann sie es gemacht haben, wo sie es gemacht haben, warum sie es gemacht haben, wer es überprüft hat. Also wer jetzt sozusagen einfach so wie so ein kleines beleidigtes Motzekind, weil es keine Marmelade bekommen hat, einfach alles in der Küche kaputt schlägt und sagt, wenn ich keine Marmelade kriege, kriegt niemand Marmelade, ich hasse euch alle. ja, okay, sorry, dann hast du halt ein Problem, da kann ich dir dann auch nicht helfen. Aber wer sich die Zeit nimmt, die Daten anzugucken, die absolut sauber veröffentlicht werden, und es behauptet auch keiner, hätte die Lösung von den Leuten, sondern die sagen, hier sind die Daten, ich kann mal ein Beispiel sagen, ist vor 5 Tagen rausgekommen, 5 Patienten in China wurden behandelt, die sehr, sehr krank waren, mit Beatmung und schwersten Erscheinungen, ältere Leute. Gut hilft das, wenn man Teile des Blutes nimmt von geheilten Personen und das denen gibt. Und dann haben die nicht gesagt, yeah, das ist die Lösung, sondern die haben gesagt, das lindert die sehr schweren Krankheitszeichen. Das steht da drin. Und ich meine, wer keinen Bock hat, Daten zu lesen, der hat dann halt keinen Bock, Daten zu lesen. Der soll halt verschmoren in seinem Hass und seiner Wut und seinem Verschwörungsglauben. Dann verschmort der halt da drin. Bitteschön, den Leuten kann ich nicht helfen. Man kann aber auch einfach vernünftig sein und sich seine Meinung erst dann bilden, wenn man sich informiert hat. Erst die Daten lesen, dann reden. Ne? Und nicht erst rumlabern und überall eine Verschwörung wittern und Hass und Unmut und persönliche Unzufriedenheit und Missgunst und Neid und Rumgetrolle verbreiten, sondern erstmal das machen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, die Leute zu fragen, zum Beispiel wenn die sagen, das war nicht demokratisch, ne? Das ist gar nicht durch den Bundestag gegangen. Dann habe ich jedes Mal in den letzten wenigen Tagen, so 2, 3 Tagen, habe ich immer nur gefragt, welche Gründe gab es denn, dass die demokratisch gewählten Regierungen so schnelle Sofortmaßnahmen ergriffen haben? Das war meine einzige Frage. Und dann kam jedes einzelne Mal, kam die Antwort, ja, okay, also ich will denen jetzt nicht unterstellen, dass sie die Menschheit verknechten sollen. Also dann auf einmal geht das. Man muss halt nur ruhig miteinander reden und die Tatsachen angucken, anstatt einfach zu plaudern, Wortgeklingel zu fabrizieren, sich dicke zu tun und rumzubrüllen. Das funktioniert immer.
Danke, Marc.
Sehr gerne.
Danke.
Das war der RT Deutsch Podcast.